Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moin Melinka und ich bin CEO der Aquif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Wir starten in eine neue Börsenwoche. Mal wieder eine kürzere als sonst. Und Thema Nummer 1 ist die Berichtssaison. In den USA sind wir im Prinzip am Höhepunkt angelangt. Die großen Player kamen oder kommen. Auch in Europa schon viele Spannende dran gewesen oder kommen in den nächsten Tagen. Herr Linke, was für ein Fazit würden Sie denn bisher ziehen? Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Ja, zunächst mal guten Morgen, Herr Leben, und guten Morgen an alle Zuhörer. Ja, in der Tat, wir starten in eine neue Börsenwoche und wir starten mitten in den Höhepunkt der Ertragssaison. Da erlauben Sie mir vorab eins loszuwerden. Was wurde nicht alles über diese Ertragssaison gesagt? Wir sind auf dem Zenit, die Unternehmenszahlen werden schlecht, schnallt euch an, es geht runter. Und was haben wir gesehen? Wir haben das pure Gegenteil gesehen. Nicht nur, dass wir gesehen haben, dass die Zahlen weniger schlecht sind als befürchtet, sondern teilweise Earning Beats und Übertreffen auf der ganzen Linie. Es gab zwei negative, das war Chevron und das war Triple M am Freitag. Alles andere, angefangen mit den Banken, über die Dienstleister, über die Autos, Ford mit einem gewaltigen Paukenschlag und mit dem größten Tagesgewinn, glaube ich, in der Geschichte, seitdem die Ford-Aktie gelistet ist. Dann weiter über die Fang-Aktien. Wir haben Netflix gesehen, wir haben Amazon gesehen. Da sollten wir zumindest zwei Worte dazu sagen. Bei der Netflix, hohe Kosten, Sorgen, Wachstum und so weiter. Was ist passiert? Auf allen Ebenen übertroffen. Sogar was die Effizienz angeht, was die Benutzerzahlen angeht. Die Aktie quittierte es mit einem kleinen Anstieg. Bei Amazon war es ähnlich. Da war ja ein totaler Blowout bei dem Gewinn pro Aktie. Ich glaube, der ist nahezu 4,71 waren die Erwartungen und über 7, nahezu 8 haben sie verdient. Das heißt also fast doppelt so gut. Und die Umsatz- und Gewinnzahlen wurden genau getroffen, aber der Gewinn pro Aktie fast doppelt so hoch ausgefallen. Und das war ja immer bei Amazon das Zünglein an der Waage oder sagen wir mal das Härchen in der Suppe, dass man gesagt hat, Kosten zu hoch, das Papier ist ineffizient. Ja, Amazon hat jetzt genau das Gegenteil bewiesen. Die haben natürlich, wie gesagt, einen Blowout auf dem Gewinn pro Aktie. Fazit zusammen, die Ertragssaison war sehr erfreulich bis jetzt. Banken, Amerika, fantastisch, eine Hui hoch 2. Banken hierzulande, Deutschland, Schweiz, Europa, ein Fui. Und das zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden. Fang nach wie vor absolut auf Schiene. Und das hat auch unsere Prognosen, unsere Erwartungen genauso bestätigt, wie es auch passiert ist.
Jetzt sind Quartalszahlen, wie man die immer so schön sagt, alte Zahlen, die Ausblicke sind ja das, was auch immer besonders wichtig ist. Viele Vorstände sprechen nach wie vor von Unsicherheiten, Handelskonflikt, Brexit und so weiter. Ja, diese Themen sind nicht gelöst, deshalb bleiben Unternehmen vorsichtig, auch beim Ausblick. Klar, kein Vorstand will jetzt zu viel versprechen und am Ende kommt's nicht. Dieses klassische Underpromise und Overdeliver ist nach wie vor beliebt bei den Unternehmen. Aber was würden Sie denn sagen, ist das Bild, das für die Zukunft gemalt wird, zu pessimistisch?
Ja, es ist zu pessimistisch, aber under promise, over deliver, da muss ich schon ein Wort zu sagen. Ich meine, früher war ja der Klassiker oder der Erfinder, under promise war ja Apple, die immer sich sehr, sehr vorsichtig gezeigt haben. Es geht ja gar nicht darum, es geht auch darum, wie die Analysten das Ganze einschätzen. Und es geht auch teilweise darum, dass die Analysten vorher die Zahlen bewusst so hochstecken und ich weiß auch nicht warum. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel aus der Schweiz. Das ist die Valora. Da glaube ich, die Bada hat sie vom, völlig schizophren für mich, vom Kaufen sofort auf Verkaufen runtergestuft. Das Papier verliert an einem Tag, glaube ich, 15%. Behaften Sie mich nicht auf die Details. Und Valora hat genau eine Woche später, das war die Begründung für diese Abstufung, was ja sehr ungewöhnlich ist, von Halten sofort auf Verkaufen, hat die Ausschreibung der Schweizer Eisenbahnen gewonnen und haben sämtliche Plätze behalten. Die Standorte, die wurden ja neu ausgeschrieben. Ja, und kein Hand kräht darüber. Ich meine, die Analysten müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Und ich meine, solche Aussagen, das sind Papiere, wo Privatanleger dann draufspringen und dann werden sie durchgerüttelt und treffen dann falsche Entscheidungen. Wir kennen das ja alles. Also Verfügbarkeitsfehlverhalten, Informationsfehlverhalten und so weiter. Da muss man auch ganz einfach sagen, dass die Analysten manchmal da ein Spiel spielen, was ich persönlich nicht verstehe. Und die Rationalität und die Seriosität sollte wirklich langfristig die Oberhand behalten. Das sind auch sie in der Rolle, die Medien, um das Ganze auch wieder zurückzurücken und das wirklich auch schonungslos und die Leute auch stellen und sie fragen, warum solche Aussagen getroffen worden sind. Das zu diesem Thema, das Bild Bild schwarz. Ich meine, es geht ja nicht um ein schwarzes Bild. Es geht einfach darum, dass die Unternehmen solide liefern und dass es Dellen und Schwankungen gibt, ist völlig auf der Hand. Aber auf der anderen Hand haben wir die alten Themen, wo sich langsam die Pharaonen schon drüber kaputt lachen, so wie es der Brexit ist, der jetzt im Moment ja bis auf den Halloween-Brexit verschoben wurde. Und ich bleibe immer noch bei meiner Aussage, würde mich nicht wundern, wenn es überhaupt gar keinen Brexit gäbe. Und Frau May hat es ja selber gesagt, je länger es dauert, desto kleiner ist die Austrittswahrscheinlichkeit. Ich stimme ihr in vielen Punkten nicht zu, aber in diesem Punkt stimme ich ihr zu 100% zu. Und China und USA, dass es da zu einer Annäherung kommt oder dass es da auch zu einer Lösung kommt, ist auch vollkommen richtig. Und unter dem Strich, wenn Brexit und wenn China, USA und Trump, wenn diese Themen von den Bildflächen verschwinden, kommen wieder neue Punkte und über die werden wir auch wieder zu diskutieren haben. Aber unter dem Strich bleibt die Ertragslage der Unternehmen ist solide und das sind die Notenbanken, das sind die Zinsen und wie wir gerade sehen, was ich seit einem Jahrzehnt sage und immer wieder betone, es ist keine Zinswende in Sicht, mitnichten und man spricht ja schon darüber, dass in den USA eine Zinssenkung wahrscheinlicher ist als eine Zinsanhebung, auch das sehen wir bei den Obligationen, das sehen wir bei der Entwicklung der Renditen. Ich bleibe bei meiner Aussage, dass dieses Bild der Konjunktur zu düster gemalt wird. Vielleicht auch für viele Großinvestoren, die diese Rallye verpasst haben, dass sie auch noch günstig reinkommen.
Die Notenbanksituation, die haben wir ja schon beim letzten Mal besprochen. Das war ja auch einer der Gründe, warum die Börsen wieder angesprungen sind. Angesprungen ist in dem Fall ja eigentlich noch untertrieben. Die Börsen sind geradezu gerast. Wir haben eine ganz schöne Rallye gesehen in den vergangenen Wochen. Vor allen Dingen in den USA, da sind ja schon wieder Höchstkurse entweder erreicht oder zum Greifen nah. Jetzt ist die Frage, was ist das, was wir da jetzt an den Börsen gesehen haben? Sind das die Notenbanken, die da getrieben haben? Damit hat es ja schon vor der Berichtssaison angefangen. Oder ist das auch Berichtssaison? Also wird da eine positivere Konjunkturaussicht eingepreist. Stichwort Rezessionsangst, die wir ja im vergangenen Jahr häufig als Argument für fallende Kurse hatten. Wenn das sozusagen wieder ausgepreist wird, wäre das ja auch ein Argument. Worauf ich hinaus will, haben die Notenbanken den Markt getrieben oder gibt es noch weiteres Potenzial durch zusätzliche weniger Konjunktursorge?
Herr Leben, es war jetzt eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage und müssen wir ein bisschen Ordnung reinbringen. Die Börsen sind explodiert. Können Sie mir das bitte präzisieren? Wo sind die Börsen explodiert? Wir haben seit Beginn des Jahres eine Erholung gesehen, das ist völlig richtig. Aber können Sie sich bitte erinnern, was im Herbst des letzten Jahres passiert ist? Und wir sehen die Zahlen und die werden wir schön in Relation rücken, wenn Sie sagen explodiert. Wir werden das gleich sehen, was DAX, SMI, Nasdaq und Dow Jones im Vergleich zu unserem Depot gemacht haben. Bei den Benchmarks, da werden wir das ganz genau sehen. Explodiert. Sie sind aber auch kollabiert im letzten Drittel des Jahres 2018 und hat kein Mensch drüber geredet. Das, was wir jetzt sehen, ist eine absolut normale Rückkehr, eine Rückkehr zur Normalität, ein Ausbügeln dieses Crashs, der teilweise völlig überzogen war und der teilweise völlig irrational gewesen ist. Das heißt also, wir sehen eine absolute Normalisierung, die vielleicht etwas schneller vonstatten geht und das Ganze hat einen einzigen Grund, dass man sich bewusst wurde, dass das, was letzten Herbst passiert ist und letzten Winter passiert ist, nicht normal gewesen ist. Und nicht normal ist es gewesen, weil man Angst hatte, dass Italien, ich wiederhole es zum 30. Mal, dass Italien eskaliert, das ist aus den Büchern der Journalisten komplett verschwunden, dann eben Brexit, dann eben Trump und China, das Ganze musste damals herhalten als Grund dafür, dass wir Verluste gesehen haben ohne Ende und wir sind noch bei bestimmten Indizes kilometerweit von den Höchstständen entfernt. Das ist die eine Seite und die zweite Seite war natürlich jetzt auch diese Ertragssaison, die sehr viele Lügen gestraft hat, weil sie einfach viel besser gelaufen ist als erwartet und natürlich die Zinsentwicklung, das sind die Gründe, dass diese Rückkehr zur Normalität etwas schneller gelaufen ist und etwas schneller vollzogen wurde, als es manche vielleicht gerne gesehen hätten, mit Ausnahme von uns.
Ja, etwas schneller. Da muss ich natürlich gleich die Frage einschieben. Zu schnell, Fragezeichen. Es gibt auch da wieder Argumente, die ich gleich bringen kann, warum man sich trotzdem keine Angst machen muss. Denn die Ersten rufen ja wieder, wir sind zu schnell, der nächste Rücksetzer liegt in der Luft. Aber das Entscheidende hatten Sie ja schon gesagt, viele waren ja gar nicht dabei. Viele waren gar nicht im Markt. Man spricht immer von diesem Geld an der Seitenlinie. Viele haben zu Recht in der zweiten Jahreshälfte 2018 Liquidität aufgebaut, Gewinne mitgenommen, um nicht diesen kompletten Verlust mitmachen zu müssen, aber sind nicht wieder im Januar oder um Weihnachten rum, wie es ja in der Retrospektive der Idealfall gewesen wäre, wieder eingestiegen, sind noch am Rand und warten auf die Rücksetzer. Sie hatten das schon angedeutet. Muss man sich also um echte Rücksetzer oder sogar Korrekturen momentan gar keine Angst machen, weil wenn es runtergeht, sagen alle Juhu und sind sofort wieder im Markt?
Ja, danach sieht es im Moment aus, weil es nochmal keine Alternative gibt. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Wir sehen es ja bei den Obligationen, wir sehen es ja bei den Bonds, wo es einfach im Moment absolut Nonsens ist. Die Renditen sind, ich meine, der Bund gibt Negativzinsen raus und das Ding wird gezeichnet ohne Ende. Also das hat mit Rationalität überhaupt nicht das Geringste zu tun. Es geht einfach darum, dass es auch künftig bei dieser Zinsentwicklung keine Alternativen geben wird. Und wie Sie es genau richtig gesagt haben, die Geschwindigkeit des Absturzes, wir reden über Comeback und über die Geschwindigkeit des Anstiegs, aber die Geschwindigkeit des Absturzes, das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Über die hat kein Mensch geredet.
Zu Ihren Einschätzungen generell hatten Sie mir was Interessantes gesagt, bevor wir das Interview begonnen haben im Vorgespräch. Sie haben mir gesagt, bei Ihnen kommen auch immer wieder vorsichtige Hörerfragen an, potenzielle Kunden, dass diese sich gar nicht so richtig trauen, nachzufragen oder sich an Sie zu wenden. Nehmen wir das mal um Anlass, um denen mal so ein bisschen die Sorge zu nehmen. Herr Linker, wie viele Millionen braucht man denn auf dem Konto, um sich bei Ihnen melden zu dürfen?
Also für die Frage bin ich Ihnen nahezu dankbar. Also wir bekommen sehr oft Anfragen und sehr oft so scheue. Also wir sind Vermögensverwalter, wir betreuen oder wir verwalten Geld unserer Kunden. Und man braucht sicherlich keine Millionen, um bei uns Kunde zu werden. Um das geht es erstmal gar nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass es sehr schwierig ist, auf diese Fragen zu antworten. Beispielsweise, welche Tipps wir im Moment haben. Da kann ich natürlich sagen, eine Reihe dieser Tipps ist in unserem Musterdepot vorhanden. Aber es spielt immer die persönliche Situation eines Kunden. Wir machen absolut lieben gerne und dafür sind wir auch sehr bekannt, dass wir sehr gewissen und völlig kostenlos, unverbindlich auch eine Depotanalyse machen für jeden, den es interessiert. Aber wir machen diese Depotanalyse nicht fundamental gesehen auf die Titel, das machen viele andere auch. Wir machen sie psychologisch. Wir schauen genau, ob die Titel und ob auch die Erwartungen und ob auch die Restriktionen und alles, was mit Geldanlage zusammenhängt, was ein sehr komplexes Thema ist, dass es auch psychologisch zu der Person, mit der ich spreche, auch sehr adäquat und individuell passt. Das machen wir. Und wie gesagt, es gibt viele Fragen, die sind komplex zu beantworten, die kann man gar nicht sehr simpel beantworten. Die Zuhörer sollen absolut keine Scheu haben, dafür sind wir da und man kann jederzeit auf uns zukommen, auch mit sehr detaillierten Fragen, das ist kein Problem. Das machen wir sehr gerne und das ist natürlich unser Business.
Und was Sie mit den Kundengeldern machen, Sie hatten das Musterdepot schon angesprochen, darüber sprechen wir ja immer im Abschluss unseres Interviews sozusagen als eine der letzten Fragen und das wollen wir auch diesmal tun. Blick ins Musterdepot, was hat sich dort getan?
Also da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ich möchte, wie gesagt, nochmal zusammenfassend für alle oder für die neuen Zuhörer vielleicht auch noch. Der Beginn dieses Depots war der 22.01.2018, das heißt also da, wo wirklich alle Indizes weltweit auf dem absoluten Zenit oder auf dem absoluten Allzeithoch waren. Und wie immer, die Zahlen, die ich jetzt nennen werde, sind Couponzahlungen, Zinszahlungen und Dividenden bereinigt. Einige Titel haben bis jetzt noch gar nicht bezahlt, weil sie neu im Depot sind. Einige haben aber schon zweimal Dividende oder Coupon bezahlt. Das alles ist in dieser Performance jetzt mit einberechnet. Also wir fangen an mit dem relativen Neuzugang in unserem Depot. Das ist die PowerCell. Die ist -4%. Die Basler-Versicherung, die Baloas, +15%. Die Geberit ist unterwegs mit -2%. Die Kardex mit einem Plus von 26%. Die Sensirion -20%. Die VAT -11%. Die Zürich-Versicherung +15%. Die Swiss Re +16%. Und die noch gar nicht so lange im Depot, die Swiss Life mit +26%. So viel zu den Aktien. Kommen wir zu den Bonds oder Obligationen. Die Teva +8%. Die Kraftwerke Lindt +16%. Die Helvetia +4%. Die VTB +5%. Und die Gazprom +2%. Macht gesamt eine Performance von +6,9%. Dazu, wie immer, Vergleich der Benchmark. Der DAX -9%, der SMI +2%, der Nasdaq +9% und der Dow Jones +1%, macht eine Gesamtperformance, Vergleich der Benchmark, von +0,7%. Das heißt, ich stelle fest, wir +6,9% mit dem ausgewogenen Depot und die Benchmark +0,7%. Und jetzt vielleicht noch angehängt, wir sind immer noch, der SMI ist zwar jetzt auf dem Allzeithoch, aber wenn man die Pharmatitel, das heißt Novartis und Roche, rausrechnet und die Finanztitel, dann würde die Performance verheerend aussehen. Der DAX immer noch sehr, sehr weit unter dem Allzeithoch, Allzeit bei 13,6, 13,7. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei 12,92, also deutlich, deutlich drunter. Bei der Nasdaq Dow Jones haben wir gesagt, immerhin ins Positive gedreht, beide ganz knapp. Und da, wie gesagt, die Entwicklung hält an, ist zufriedenstellend, so kann es weitergehen.
Und wir schauen auch genau, wie es weitergeht. Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.